BR Heimat lesen.
Recht herzlich, grüß Gott miteinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing, 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und eine gräbige Radiostunde.
Der Sympathiebauer. Es gibt Leute, die auf Sympathiemittel in Erkrankungsfällen mehr geben als auf den gescheitesten Medizinalrat. Und vorwiegend das Gebirgsvolk hält mit der ihm eigenen Sähigkeit an Kurpfuschern, Quacksalbern und Sympathiemitteln fest. Nur in chirurgischen Fällen wird gewöhnlich der Bader aus dem Dorfe geholt, bei inneren Leiden oder Rheuma aber stets zuerst die Sympathie angewandt. Schier jede Gegend hat hierin ihren Spezialisten, dessen Ansehen umso größer ist, je reichhaltiger sein Wissen in der Sympathie, das heißt, je mehr geheimnisvolle Mittel er in Anwendung bringt. Vor beiläufig 7 Jahren galt ein Einödbauer in der Nähe eines großen oberbayerischen Gebirgsmarktfleckens als ausgezeichneter Sympathiedoktor, der eine gewiss 4-mal größere Praxis ausübte als der Bezirksarzt selbst. Der pfiffige Bauer ließ die Feldarbeit durch die Ehehalten verrichten, er selbst aber doktorte, wie einst die Doktorbäuerin, mit ganz unbegreiflichem Erfolg. Das Landvolk war schier dammisch geworden und ganz versessen auf diesen Sympathiemenschen, aber auch Leute mit etwas mehr Aufklärung, ja selbst gebildete Personen glaubten, Versuche zur Heilung mit Sympathiemitteln machen zu sollen. Wollte jemand darüber lachen, so entschuldigte man den Versuch als Jux und Scherz, während man eigentlich doch an eine heilsame Wunderkraft glaubte. Vom Sympathiebauern hatte damals auch der Kramer eines Dorfes an einem See gehört, den heftige Schmerzen im Schultergelenk peinigten. So ziemlich alle Salben und Geister hatte der Kramer schon angewandt, aber der Reis Matthias wollte nicht weichen. Der Hetz halber, sagte er im Bräustübel, probier ich, weil die Doktoren auch nix wissen, jetzt den Sympathiebauern seine Kur und hilft's nix, so schad's nix. Die Zechgenossen lachten darüber nicht wenig, dass der Kramer sich so bäuerisch reaktionär im Glauben zeigte, denn die wussten alle, dass er künstlerische Ausbildung genossen und das Zeichnen auf der Münchner Akademie gelernt hatte. wäre ja heute ein Maler, wenn der Kramer damals nicht so schwer krank geworden und später ihm das Geschäft vom Vater zugefallen wäre. Richtig. Der Kramer fährt in seinem Einspänner-Wagerl flott über Land und handelt mit dem Einödbauern aus. War erstens schon ein Riesenglück, dass der Bauer z'Haus war bei seiner großen und ausgedehnten Praxis. Wie der Kramer von dem langjährigen Reis Matthias im Schultergelenk erzählte, kratzte sich der Bauer hinterm Ohr. Statt aber zu fragen, ob das Kramerhaus recht feucht sei, fragte der Bauer, ob der Kramer im Garten einen Apfelbaum habe. Der Kramer bejahte dies, worauf der Bauer mit vieler Würde auseinandersetzte, dass der Fall sehr schwierig, das Übel aber nach längerer Zeit zu beseitigen sei, nur könne der Fall nicht im Einödhof behandelt werden, weil der Bauer stets dabei sein müsse, wenn der Kramer sympathiere. Als Honorarbedingungen stellte man fest, vollständige Verpflegung und Quartier im Kramerhaus, 10 Mark täglich bar, abends 4 Maß Bier und Freizigarren. So viel für den Bauern. Der leidende Kramer aber muss täglich früh einen Rosenkranz ums Dorf rumbeten, sehr Diät leben, darf beim Mittagessen kein Wort sprechen, nach Tisch ja nicht schlafen. Von abends 10 Uhr bis 11:45 nachts muss der Kramer halblaut Rosenkranz beten, darf aber beileibe keinen Schluck Wasser oder ein anderes Getränk zu sich nehmen. Die Hauptsympathie begann am ersten Tage nachts 11:45 Uhr. Während der Kramer seine Gebete murmelte und innerlich seinen Einfall verwünschte, saß der Sympathiebauer vergnügt am Kramertisch und trank eine Maß nach der anderen, wie auch die Kramerzigarren, das Stück zu 10 Pfennig, immer weniger wurden. Wenn dem Kramer die Augen zufallen wollten, rief der Bauer ihn wieder wach, denn der Schlaf verscheuche die Sympathie. Punkt 11:45 Uhr verlangte nun der Bauer eine Schere und schnitt damit derselben dem Kramer den Nagel des kleinen Fingers der linken Hand ab. Mit großer Sorgfalt musste dieser Nagelabschnitt in ein Leinenläppchen verpackt werden. Dem aufhorchenden Kramer erklärte der Bauer nun, dass dieser verpackte Nagel unter dem bewussten Apfelbaum vergraben werden muss. Aber der Kramer müsse fürchterlich aufpassen, dass ihn niemand sehe bei diesem Geschäft. Sonst helfe alles nix und die Sympathie sei umsonst. Da es just bei der ersten Fingernagelbeerdigung regnete, was vom Himmel fallen konnte, fluchte der Kramer unter dem Apfelbaum nicht wenig. Und noch mehr fluchte er während der Nacht, denn der kalte Nachtregen war seinem Schultergelenk gerade nicht förderlich gewesen. Der Bauer hatte während der Nagelbestattung gemütlich sein Bier ausgetrunken und sich dann zur Ruhe begeben. Als der Kramer pudelnass ins Haus zurückkehrte, schnarchte der Bauer bereits. Am zweiten Tage kam der Ringfinger zur Beschneidung unter denselben Formalitäten, nur mit dem Unterschied, dass es statt Wassertropfen gegen Mitternacht Graupeln regnete. Der Kramer wollte streiken, aber der Sympathiebauer ließ nicht locker. So kamen alle 10 Finger sukzessive an die Reihe. Und 10-mal musste der bereits fuchsteufelswild gewordene Kramer die Bestattung seiner Nägel unter dem Apfelbaum zu nachtschlafender Zeit vornehmen. Wenn indes der Kramer am 10. Tage geglaubt hatte, die Prozedur habe nun ein Ende, so befand er sich auf einem argen Holzwege. Der Sympathiedoktor hatte es auf weitere 100 Mark abgesehen. Weshalb auch noch die 10 Fuß 10 Nägel abgeschnitten und begraben werden mussten. Was die Zechgenossen im Bräustübel über ihren so plötzlich abtrünnig gewordenen Konkneipanten sagten, konnte der mittlerweile ganz rabiat gewordene Kramer nicht hören, denn er musste ja Hausarrest halten seiner Kur wegen und stand außer jedem Verkehr. Er wollte zwar einmal ausreißen seinem Dämmerschuppen, wie sich die Abendschatten senkten, aber der verflixte Bauer verhütete solch ungeheuerliche Unterbrechung der Sympathiekur. Die Zechgenossen rochen übrigens bald Lunte, und einer aus dem Kreise brachte die Geschichte gelegentlich eines Zigarrenkaufes im Kramerladen rasch heraus. Das gab ein großartiges Gelächter auf Kosten des Abwesenden und rasch war der Plan zu einem kapitalen Jux fertig. Eine stürmische Nacht wurde abgewartet und wenige Minuten vor Mitternacht schlich die ganze Tafelrunde an den Gartenzaun des betörten Kramers. Richtig kam derselbe zur Geisterstunde, mit Pickel und Schaufel angehumpelt, und übergab einen weiteren Nagel seiner Zehen der kühlen Erde. Wie es vom Kirchturm zu schlagen begann, in feierlichen Glockentönen, da flammte plötzlich rotes Licht auf, und vom bengalischen Feuer bestrahlt, stand der Kramer vor dem Apfelbaum, begrüßt von einem wiehernden Gelächter seiner Kneipgenossen. Mit einem Fluche auf den Lippen stürmte er überrascht in das Haus. Am nächsten Morgen lachte das ganze Dorf. Die Heiterkeit erreichte aber den Höhepunkt, wie der Bauer samt seiner Sympathie aus dem Hause des ergrimmten Kramers flog. Ein Gutes hatte die Sympathiekur doch. Der Kramer glaubte nicht mehr an solche Heilmittel. Die jähe Unterbrechung seiner Zechbrüder rettete ihm verschiedene 10-Mark-Stücke, und im Dorfe war es aus mit der Praxis des Bauerndoktors. Der Kramer bekam auf die mitternächtliche Bestattung hin erst den richtigen Reis Matthias, so dass er ärztliche Hilfe erst recht in Anspruch nehmen musste. Als der Münchner Spezialist dem Kramer Heilung seines Leidens verschafft hatte, da musste Rheinwein auf den Tisch, und in fröhlicher Weinlaune gestand der glückliche Kramer seine Erlebnisse während der Sympathiekur. Die Heiterkeit während dieses Gelages kann sich der Leser denken.
BR Heimat lesen.
Furchtbare Rache. In einem engen Tale, durchrauscht von einem munteren Bergbach, liegt am Rande eines Waldes ein kleines Gehöft, in welchem der Revierjäger mit Weib und 2 pausbäckigen Buben haust. Während er im Dienste draußen und droben ist zur Bewachung des Wildstandes, besorgt sein braves Weib mit einer Dirn die kleine Landwirtschaft. Eine buntscheckige Kuh, ein paar Ziegen machen den bescheidenen Viehstand aus, und ein kleines Korn- und Haferfeld ist als Lehen einem Großbauer abgepachtet und verlangt von den 2 Weibsleuten Arbeit gerade genug. Karg wie der Monatslohn für den Jäger ist auch das Erträgnis des Bodens. Recht viele Sprünge, wie man im Volksmund sagt, dürfen die Leutchen nicht machen, sonst würde es hapern im Haushalt. Fleisch kommt wochenlang nicht in das einsame Häuschen, und das auf Befehl zur Strecke gebrachte Wild muss an die Jagdleitung abgeliefert werden. Nur ab und zu ein Nusshäher kommt in den Suppentopf. Sonst aber ernähren sich die wackeren Leutchen von Schottsuppe, Hafergrütze und Schmarren, der ihnen und besonders den strammen Buben am besten mundet, je fetter er angemacht ist. Im Sommer ist es naturgemäß fidel im Häuserl, aber im Winter, wenn der Schnee tannenhoch im Tale liegt, da wird es verteufelt einsam. Und nach Lichtmess zittern die Bewohner des Gehöftes oft vor Angst, denn um Lichtmess herum gehen die Lawinen ab, dröhnend und verderbenbringend. Manche Almhütte haben die Lanen schon mitgenommen und das Jungholz dazu, weil die eigensinnigen Bauern überall abholzen, um bares Geld vom Sägmüller zu bekommen und vom Aufforsten dann nichts mehr wissen wollen. Der Revierjäger hat oft genug den Bauern ins Gewissen geredet, aber eher zergehen die Felsenkolosse wie Zucker im Wasser, bevor so ein richtiger Gebirgsbauer nachgibt. Den Jäger gang's ja nix an, und außerdem gehört der Wald da drinnen ja dem Kaschtaler Bauer, der mit seinem Holz tun kann, was er will. Und selbst wenn der Bauer den Nutzen der Waldung einsähe, so würde er es nicht zugestehen, weil man doch einem Jäger nicht recht lassen darf. So ein Jäger ist ja doch nur zur Ärgernis der Bauern da, der einem zum Bezirksrichter schleppt, wenn man sich von oben ein Stück Wildbrat holt und vom Jäger dabei erwischt wird. Dass der Leudl noch dazu ein sehr tüchtiger Jäger ist, der den Bauern scharf auf die Finger guckt, so dass er ihrer schon genug eingeliefert hat, das hat ihn ganz und gar nicht beliebt gemacht im Bergrevier. Das kümmert den Leudl aber nicht. Er tut gewissenhaft seine Pflicht, ist bei seinem Jagdherrn wohl gelitten, bekommt pünktlich seinen Monatslohn, den er sich draußen im Marktflecken holt und zugleich Rapport erstattet. Ins Wirtshaus geht der Leudl ohnehin aus mehrfachen Gründen nicht. Denn erstens erlaubt es der Gehalt von ganzen 25 Gulden per Monat nicht, und zweitens bekommt der Jäger am Biertisch nicht gerade Angenehmes zu hören, wenn just Burschen und Bauern rumsitzen, denen er zur näheren Bekanntschaft mit dem Gemeindekotter verholfen hat. Und wenn der Lacknernaz erst drinnen wäre beim Schnaps, dann gute Nacht, da wäre die Geschichte dann doch bedenklich. Ist eine eigene Sache, dies mit dem Naz und dem Leudl. Um die Zeit war's, dass die Wildgänse flogen und die welken Blätter von den Bäumen rascheln zur erstarrenden Erde fielen. Die Zacken und Felsenrisse trugen schon dichte Schneemützen. Eisekalt wehte der Wind durch Wald und Flur in ungestümer Weise, dass die Leute die Hände tief in die Rock- und Hosentaschen vergruben und die Zipfelmütze tief über die Ohren herabzogen. Über Nacht ist dichter Neuschnee auch schon im Tale gefallen. Die Zeit der Gamsbrunst naht. Jeden Tag erwartet der Leutl den Jagdherrn. Das Wetter wäre gerade jetzt prachtvoll zur ergiebigen Jagd. Denn oben am Grat kann man schier ohne Spektiv die Gams wie schwarze Teufel herumjagen und mit kühnen Sätzen in die Wände einspringen sehen. Leutl hatte bereits einen prächtigen Brunftbock bestätigt. Die Treiber waren bestellt, alle Anordnungen waren getroffen. An einem Abend zog Leutl aufwärts, um sich eines Standes für den Trieb noch zu versichern. Mühselig genug war der Aufstieg. Ohne Eisen war es nicht mehr möglich, über die beeisten Felsen emporzukommen. Allein mit der Geschmeidigkeit der Gemse klomm der Jäger aufwärts dem Wechsel zu, von wo er bereits das Pfeifen des Leittieres vernehmen konnte. Die schnell hereinbrechende Nacht trieb zur Eile. Dort oben muss an jenem bitterkalten Abend sich etwas Furchtbares zugetragen haben. Genau weiß es niemand. Nur so viel ist bekannt, dass der Leutl mit dem Hauptwildbratschützen Nazl zusammengeriet, der Absichten auf den Brunftbock hatte und ihn holen wollte, ehe der Jagdherr dazu kam. Zum Schießen war es bereits zu finster. Sie kämpften mit Bergstock und Messer und zuletzt am vereisten Boden mit den Fäusten und Zähnen. Der furchtbare Kampf auf dem lebensgefährlichen Terrain endete plötzlich. Nazl unterlag und erhielt eine schreckliche Wunde. Er verlor die Nase. Ob sie ihm der Jäger abgebissen oder abgeschnitten, man weiß es nicht. Der Nazl gab den Kampf auf und er wäre die Wand hinuntergesaust, wenn ihn nicht der Jäger gerade noch rechtzeitig erwischt und oben gehalten hätte. Mitten in der Nacht brachten sich beide durch gegenseitige Hilfe hinunter. Am nächsten Morgen war der Nazl verschwunden. Der Jagdherr blieb aus. Die Gemsen traten unbehelligt in die Schonzeit. Von einer Anzeige sah der Leutl ab, wie er in Erfahrung brachte, dass der Nazl ausgewandert sei. Wozu auch einen Verschollenen anzeigen? Der Bezirksrichter draußen im stundenweit entfernten Gerichtsflecken hat keine Freude an solchen Anzeigen, wenn der attrapierte Dieb nicht gleich mit dem Wild eingeliefert werden kann. Ja, er konnte ganz mörderisch grob werden, wenn dies nicht geschah. In tiefer Stille und Ruhe verging der Winter. Dann zog der Langs ins Alpenland. Die Hahnen waren zum Verlosen und wurden abgeschossen. Die Almen wurden bezogen und dann kam wieder die Schusszeit der Gemsen. Seit 4 Tagen fehlt der Leutl. Sein Weib ist ganz außer sich und flennt sich die Augen aus. Die Dirn hat sie schon auf alle Almen der Umgebung geschickt. Nirgends weiß man was vom Jäger. Niemand hat ihn gesehen. In der Verzweiflung macht sich, da alles Warten vergeblich ist, das Weib endlich auf und marschiert den weiten Weg zur Gendarmeriestation, um dort Anzeige zu machen. Man fahndet eifrig nach dem Verschwundenen. Die Bauern und Sennerinnen durchforschen das ganze Revier von Baum zu Baum und die Geißbuben kraxeln in den Wänden herum und suchen und rufen, dass das ganze Gamsrevier in Rebellion gerät und das Hochwild scharenweise ins Nachbargebiet hinüberwechselt. Das ist den Bauern wurscht. Sie wollen den Jäger finden, weil ihnen sein armes Weib und die kleinen Kinder erbarmen. Schier 3 Tage suchen sie schon. Da, in einer schier unzugänglichen Schlucht, finden ein paar Holzknechte am 3. Abend einen Fleischklumpen, an den Füßen aufgehängt an einem Fichtenstamm, der Kopf in einem Ameisenhaufen steckend. Angefressen und angenagt von Füchsen und Ameisen, doch ohne Schuss oder Stichwunde, der Leutl. Tot. Wer hat das getan? Alle schreit der Nazl. Aber wo ist der Nazl? Gesehen hat ihn seit Monaten keiner. Er ist so gut verschollen wie der Leutl tot. Und der Tote kann nicht reden.
BR Heimat lesen.
Beim neuen Kittelwirt.
will man die Landsleute Andreas Hofers, das heißt Leute, die man bereits kennt und die einen Scherz verstehen, necken, so zitiert man den in Österreich vielfach gebrauchten Ausspruch: Trau, schau, wem, kein Tiroler und kein Böhm. Und verdruckt nennt man auch zuweilen den Tiroler, was beiläufig andeuten soll, dass eine gewisse Zurückhaltung mit 0,5% Heimtücke zu den Charaktereigenschaften dieses Bergvolkes gehört. Ich spreche aber hier ausdrücklich hypothetisch. Gott bewahre, dass ich sowas kategorisch behaupten will. Ich weiß schon, warum. Nahe der Grenze zwischen Tirol und unserem blau-weißen Königreich, auf tirolischem Boden, steht ein großes Wirtshaus, wo ein ausgezeichneter Spezial, ein Rotwein, verzapft wird. Auch die Küche wurde annadazumal gerühmt, wenn auch im Bänekern nichts davon zu lesen war. War überhaupt damals noch viel lustiger drinnen als heute, wo man schier bei jedem Schritt über dünne Bergfechsenbeine stolpert. Was dem Wirtshaus noch einen besonderen Reiz verlieh, war der Umstand, dass der Wirt den Spitznamen der Neunkittelwirt trug. Er hatte nämlich 9 Kinder, lauter Mädchen, nicht einen einzigen Buben, welche Tatsache ihm die drastische Bezeichnung Neunkittelwirt eintrug. Und sauber waren die Dirndln, ganz schauerlich sauber. Aber verheiratet war nicht eine einzige, alle in hochzeiterischem Alter und alle noch ledig, höchstens die jüngste ausgenommen, die zum Heiraten allerdings noch zu jung war. Herrgott von Mannheim, war das ein lustig Leben beim Neunkittelwirt. Wir durstige Bayern fielen wie die Heuschrecken ins Haus, guckten augenblicklich verliebt in 16 strahlende Mädchenaugen, das 9. Paar kam noch nicht in Betracht, und legten uns schier der ganzen Gurgellänge nach in den wonnigen roten Spezial. Die Bayern können's Wein trinken nicht, sagen die Tiroler, und Märschentels haben sie, das heißt die Tiroler, recht. Je mehr getrunken wird, desto lieber ist es den Tirolern. Wenn aber jenes Stadium angetreten ist, ohne welches man nach Luther kein braver Mann gewesen ist, dann sagen die Tiroler, nachdem selbstverständlich berappt wurde, die konsumierenden Bayern wären Facken, ein Ausdruck, der für die Gelehrten Sus Domesticus bedeutet. Höflich ist das gerade nicht, aber landläufig. Von den 9 Kitteln konnte jeder was. Zither spielen, das eine Mädel, die andere handhabte virtuos die Klampfen, wieder eine verstand sich auf das Hackbrett. Schier ein ganzes Orchester stellten die Mädeln zusammen, und singen und jodeln konnte jede, das einems Herz aufging. Dazu war auch noch ein allerdings uraltes Piano da, dessen Bearbeitung mir zufiel. Mit Gesang und Tanz verging die Zeit rapid, und nicht minder schnell ging's mit dem Spezial die Gurgel hinunter. Warum auch nicht überschäumend lustig sein? Den Beutel voll Geld, die Feder am Hut. Dabei war außerdem nichts Besonderes zu fürchten. Jedes der Dirndl versicherte, keinen Schatz nicht zu haben, der störend in die allgemeine Lustigkeit einzugreifen nach Landessitte berechtigt hätte sein können. Also wurde lustig weitergezecht und aus Leibeskräften geküsst. 8 reizende kirschrote München und nur 3 fidele Studio. Wird wohl keine geringe Arbeit gewesen sein. Und dann kamen die Spottliedeln an die Reihe. »Oh, du liebst Susel, geh, gib mir ein Bussel da hinter der Tür. Muss die wohl tummeln, sie tann ja schon drummeln, obst hergehst zu mir.« Der balzende Spielhahn ist blind und der junge Studio auch, wenn er ein so reiches Arbeitsfeld des Karessierens vor sich hat. Längst waren kernige Tiroler Burm am Tisch hinten versammelt, die mit giftigen Augen die Eindringlinge betrachteten und mit gefährlicher Ruhe ihr Stamperl Schnaps tranken. Unglückseligerweise rutschte einem von uns das Schnaderhüpfel heraus. Im Unterland und sind die Dirndln Wolfe. Um ein Kreizerer Zween kriegst einen ganzen Teufel. Jetzt war der Teufel los und die Keilerei im besten Gange. 3 junge Burschen gegen einen Haufen muskulöser Tiroler Arme. Was nutzt da die Tapferkeit? Den Buckel voll Hiebe musste das Trifolium schlankweg hinaus. Aber es gibt eine Gerechtigkeit. Der Neunkittelwirt kam zur rechten Zeit heim und warf uns wieder hinein in die rauchige Stube, weil noch nicht gezahlt war. Dann aber ging's wieder hinaus in die finstere Nacht und Mädchengekicher tönte den Davontrollenden nach. Es wär so schön gewesen. Außer dem gezwungenen Übernachten in einem Heuschober einige Stunden weiter, aus Vorsicht, hatte es keine weiteren Folgen. Oh, selige Studentenzeit!
BR Heimat lesen.
Der Gebirgshering. Geld, da guckt ihr. Von der Gebirgsforelle habt ihr, liebe Leser, schon gehört, und mancher hat die auch schon mit Hochgenuss verzehrt. Aber vom Gebirgshering, da wisst ihr wenig oder nichts. Doch Gemach, lange Zeit hindurch habe ich diese Spezies selber nicht gekannt. Mehr als eine Woche hauste ich mit einer unbeschreiblich handigen Wam, die als Sängerin fungierte, auf einer Alm in den bayerischen Bergen drinnen, nicht allzu weit von der österreichischen Grenze weg. Das richte ich mit Absicht immer so ein, dass die Felix Austria nicht allzu weit weg ist, wegen des roten Tirolers, wenn die Sehnsucht nach dem Rebenblut gar zu arg in der Kehle wütet. Es liest sich ungemein ideal, das freie, ungezwungene Leben auf der Alm. Aber in der Wirklichkeit sieht sich dieses »frei ist der Mensch« doch ganz anders an, und häufig genug merkt mancher, dass er nicht der Mensch ist, den Schiller gemeint hat, als der Unsterbliche jene Worte zu Papier brachte. Schon die Alm selber war geeignet, alle Illusionen, wie sie die Theatervorstellungen der Münchner hervorzurufen, sehr geeignet sind, gründlichst zu zerstören. Baufällig, morsch, verwittert, von einem Sumpf umgeben, den eine nahe, aber ungefasste Quelle stetig nährt, erscheint die Almhütte eher abstoßend. Und tatsächlich eilen die paar Touristen, die je in jenes einsame, weltvergessene Hochtal sich verirren, hastig weiter. Die Ungastlichkeit steht der Hütte am First wie an der Stirn angeschrieben. Mich schreckt im Gebirg nicht leicht etwas, und gegen merkliche Ungastlichkeit gibt das Altbayerntum ein prachtvolles Gegenmittel. Die klassische Grobheit, die beiläufig von der Wirkung ist, wie das Antipyrin gegen die in unseren neuesten Tagen modern gewordene Influenza. Also ich fand jene Almhütte und war gezwungen einzukehren, weil der Hunger groß, der Rucksack aber bis auf die unerlässlichen Medikamente leer war. Ein sauberes Dirndl wäre mir, alles in Ehren natürlich, sicher angenehmer gewesen als die zahnlose Wärme, die die Frage nach einem Rätsel mit einem keifenden »Näh« beantwortete. Für einen Lumpen konnte die Wärme mich doch kaum halten, wiewohl der Anzug ziemlich zerlumpt und zerfetzt aussah. »Obst auffasst«, meinte die Wärme, und natürlich setzte ich mich jetzt erst recht an das Feuer am offenen Herd und wärmte den nassen Rücken. Wie dann noch ein Glasl Enzian verlangt wurde, da war das Eis gebrochen, und die Wam schimpfte, dass sich die Worte überschlugen. Gott sei Dank, sie schimpft. Dabei wirft sie aber ein scheitfeichtenes Holz um das andere auf die Glut. Ein schauerlicher Neuling im Alpenleben müsst doch der sein, der ein solches Anzeichen nicht verstünde. Längst hatte ich behaglich die Zigarre in Brand. Traulich zog der Rauch übers Gatterl hinaus in den lauen Abend. Ein unendlicher Friede lag über der Natur. Die Blechglocken des Almviehs bimmelten immer näher heran. Die Zeit des Abendmelkens kam. Das volle Euter treibt das Vieh herab zur Sennhütte. Die Wam schweigt schon längere Zeit, hat aber den Wasserkessel aufgestellt. Na wart, du Handige! Mitten im Sinieren fuhr ich die Alte an. »Himmel, Herrgott, Sakrament, gibt's was zum Essen oder nicht?«
»Spade!«
»Ach so.« Jetzt ward mir die Hinausweisung von vorhin klar. Warten sollte ich, bis das Vieh herabgekommen und gemolken ist.
»Na, nix für ungut, und da hast der Zieg an.«
»Gelt's Gott!« Natürlich war der Friede jetzt prachtvoll hergestellt. Nach der echt almerischen Atzung ging's ins Heu, und frühmorgens ging's wieder heraus aus der duftenden Liegerstadt. Am zweiten Tage war ich schon Hirterbur bei der alten Wam, am dritten Melkehilfe, am vierten Spreiselmacher, und eine Freundschaft herrschte, ganz unbeschreiblich. Die für andere Sterbliche vielleicht entsetzliche Einsamkeit und Abgeschlossenheit ließ mich aufatmen in Glückseligkeit. Und bei gutem Wetter gibt's ja nichts Herrlicheres als die Einsamkeit im Hochland, bis
die Unbegreiflichkeiten im Leben sich naseweis vordrängen. Wenn der Mensch über eine Woche alle Tage dreimal Schmalzkost, Rätsel, Almus und, Gott steh mir bei, was für einen Kaffee zu sich nimmt, dann sollte man glauben, sei der Gedanke an jenen Meeresbewohner, der einst eine Auster geliebt, völlig undenkbar. Aber nein, plötzlich war er da. Nicht der Beflosste, nein, der Gedanke an ihn mitten in einer herrlichen Hochgebirgsgegend. Einem alpinen Schmuckkästlein vergleichbar, dessen Inhalt Gottes freigebige Hand gerade hier auszuleeren für gut fand. Forellengedanken wären eher berechtigt gewesen, aber Heringssehnsucht, nein. Und denkt der Mensch nur an jenen vermaledeiten Fisch, so kratzt es sich eigentümlich in der Kehle. Bei Altbayern doppelt und dreifach stark, bis er da ist, der entsetzliche, wasserhassende, schöne Durst. Der Leser denke nicht schlecht und halte mich um Gottes Willen nicht für einen schnöden Realisten. Aber alles, was recht ist, 3 Wochen keinen Tropfen Wein oder Bier gesehen, 3 Wochen keinen Bissen Fleisch im Leibe, da ist eine Reaktion unausbleiblich, dass sie aber in Heringsgedanken sich einstellt, das ist unbegreiflich. Noch unbegreiflicher aber ist, wieder herabgestiegen von lichter Bergeshöhe zur profanen Welt, die von Eisenbahnschienen durchfurcht ist, das Verlangen in dem stattlichen Bauernwirtshaus nach einem gebratenen Hering. »Du den, Schago, der möcht am Brohner Harung«, zischelten die Mädels hinten am Tisch des Gesindes, und die Knechte murmelten so laut, dass man es 3 Häuser weit hätte hören können. »Du den, Schago, der spinnt!« Dann kam er, der gebratene Hering, in einer riesigen eisernen Pfanne, und mit ihm ein Gestank zum Rasendwerden. Oh, wie süß duftet zerschmelzender Hirschteig gegen diesen Heringsodeur! Ganz selig und stolz brachte die dicke Wirtin den eigenhändig gebratenen, in heißem Schmalz schwimmenden fetten Hering herbei. Ich musste augenblicklich hinaus.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin www.br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühbeistefan sagt, pfiat Gott.